Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Es ist die Woche 27 und wir haben heute sehr, sehr viel vor und auch noch eine kleine Überraschung im Laufe des Podcasts für euch. Und es gibt auch eine kleine Neuerung. Das erste Mal, dass wir beide uns beim Podcast aufnehmen, auch gegenseitig sehen. Vorher war es nur ein Hören. Schick, siehst du aus, als ob du jetzt gerade zum Zocken verabredet bist.
Ja, auch von mir einen schönen guten Tag. Das Kompliment kann ich natürlich nur zurückgeben. Und ich bin fast geneigt zu sagen, es ist eine große Überraschung, aber ich will da ja nicht zu viel vorwegnehmen.
Wow. Okay, vielleicht sollte ich doch noch mal ein bisschen umplanen. Das klärt der Marvin nachher dann noch schön auf, was die große Überraschung denn ist. Ja. Auf jeden Fall würde ich sagen, fangen wir doch mal an, da der Zeitplan sehr eng ist, mit dem 24. Spieltag und auch dem vorentscheidenden Spiel für die Schalker am Freitagabend, als es zum direkten Duell gegen Mainz ging zu Hause. Tabellarisch gesehen der 17. gegen 18. Und so ein Spiel war es auch. Es war wirklich sehr, sehr überschaubar. Die Schalke haben im ganzen Spiel ganze zwei Torschüsse zustande gebracht. Das Spiel ging 0-0 aus. Übrigens auch das einzig richtige Ergebnis für das Spiel. Also die Mainz hätten vielleicht noch ein Tor machen können. Schon ein schwacheres Bundesligaspiel. Mustafi hatte einen Kopfball in der ersten Halbzeit, meine ich, der aber dann auch direkt auf Robin Zentner geköpft wurde. Ja, sonst war es offensiv, dass dann auch in der ersten Halbzeit gab es auch wenig Highlights. Also der Kopfball war tatsächlich das Einzige und der war auch jetzt eher unspektakulär. Zweite Halbzeit, die 0-5 war dann besser, hatten ein paar Chancen, so gefühlt. Jeder, der in der Offensive da mal war, hatte dann auch die Möglichkeit. Waren dann auch ein bisschen zu verschwenderisch mit den paar Chancen, die sie hatten. Im Endeffekt 19 Schüsse aufs Tor abgegeben. Der Sieg für die Mainzer wäre drin gewesen, aber ja, ich fand es jetzt nicht so, dass er hoch verdient gewesen wäre.
Nee, das fand ich auch nicht. Sie waren aber schon, muss man sagen, das bessere Team auf jeden Fall. Ich fand es sehr bemerkenswert, dass die Schalker Spieler ab der 70., 75. Minute reihenweise Krämpfe hatten. Fand ich doch durchaus bemerkenswert. Ich weiß gar nicht, haben sie letzte Woche auch den Fitnesscoach gefeuert? Ich meine, wäre auch ein Fitnesstrainer dabei gewesen.
Ja.
Durchaus zu Recht, möchte ich betonen. Weil, wenn man sich dann die Laufleistung anguckt, 117 Kilometer auf Seiten der Schalker und 118 auf Seiten der Mainzer. Die Mainzer wirkten in der Nachspielzeit, als könnten die noch 10, 20, 30 Minuten weiterrennen. Und bei den Schalkern war anzumerken, dass da jeder jeden Augenblick einfach umfallen könnte. Also war wirklich, was die Fitness angeht, gibt es da durchaus Nachholbedarf auf Seiten der Schalker.
Da habe ich auch noch einen schönen statistischen Wert für dich. Benito Raman hat es tatsächlich geschafft, 53 Sprints zu ziehen in dem kompletten Spiel. Bemerkenswert war auch, dass er dann auch, wie du angesprochen hast, ab der 75. Mit Krämpfen zu Boden ging, aber dann trotzdem auch noch weiter gesprintet ist danach. Also der Mann hat wirklich alles rausgehauen, aber hat halt offensichtlich nicht gereicht.
Das stimmt, ja. Und der was ich mir durchgehe, was ganz witzig ist, der Kicker vergibt ja immer Spielnoten über die einzelnen Fußballspiele. Und er vergibt nicht häufig die Note 6 bei einem Fußballspiel, habe ich gelesen, sondern es gab es bisher durchaus selten, aber dieses Spiel hatte sich die Note 6 bekommen. Und ich würde ganz gerne mal kurz zitieren, was dazu geschrieben worden ist von Seiten des Kickers. Und zwar heißt es dort: Das Engagement der Spieler in allen Ehren. Es war fußballerisch von beiden Seiten eine absolute Zumutung. Allein die Zahl der Fehlpässe in Klammern 257 spricht Bände. Keine einzige Minute dieses in allen Belangen unattraktiven Spiels verdient es, noch einmal angesehen zu werden.
Oh Gott.
Fand ich durchaus hart, muss ich sagen, weil ich habe das Spiel mir durchaus ganz gerne eigentlich angeguckt, weil man wusste, es geht für beide Seiten geht's um ordentlich was. Schalke hat den Sieg unbedingt gebraucht. Aus Mainzer Sicht wollte man nicht unbedingt verlieren. Also das fand ich, hat das Spiel durchaus attraktiver gemacht. Aber natürlich aus rein fußballerischer Sicht war es durchaus dürftig.
Also es war nicht das Highlight-Spiel des Wochenendes. Das kann man schon mal so vorwegnehmen. Ja. Ja, wie hast du das, die Schalker Einstellung gesehen und die taktische Einstellung der Spieler, weil ja ein neuer Trainer an der Seitenlinie war?
Stimmt, also was fand ich, was vor allem gestimmt hat, war so diese kämpferische Leistung. Man hat wirklich gesehen, da ist eine Mannschaft auf dem Platz irgendwie, die haben Bock, sich da reinzuhauen und wirklich um jeden Ball zu fighten. Mehr habe ich jetzt aber auch noch nicht. Aber es ist natürlich, ich weiß nicht, wann der neue Trainer ist, Dimitrios Kramotsis. Er hat ja, wie viele Trainereinheiten, glaube ich, kann man einer Hand abzählen, gehabt vorher mit der Mannschaft. Da ist klar, dass er nichts bewirken kann, aber man hat auch gemerkt, er ist nicht Teil der Ehrlich Brothers, er ist kein Zauberer.
Oh, wow. Ich würde dazu gerne nochmal Ralf Fährmann zitieren, der in der, also nicht wörtlich zitieren, aber sinngemäß, der in der Halbzeit im DAZN-Interview gesagt hat, dass der Trainer jetzt einfach mit ihnen spricht, also nicht so kompliziert, sondern eben sich einfach ausdrückt. Fand ich auch sehr, sehr starke Worte.
Auch nicht schlecht.
Dass man einfach mit den Schalker-Profis einfach kommunizieren muss, ja? Nicht ja. Irgendwelche Pep Guardiola-Taktiken rausholen, sondern einfach, das ist der Ball, da ist das Tor, da müsst ihr reinschießen, so sinngemäß. Ja. Das war das Freitagsspiel.
Ja, dann gehen wir mal zum Samstag über. Mal gucken. Da fängt es bei mir an mit der Partie Gladbach gegen Bayern 04 Leverkusen. Durchaus, ich glaube, wir hatten es auch letzte Woche angesprochen, eine äußerst interessante Partie, auch was so die Tabellenkonstellation angeht. Die Gladbacher ja jetzt doch einige Spiele ohne Sieg. Und es ging tatsächlich so weiter. Sie haben zu Hause gegen Leverkusen 1-0 verloren. Rutschen damit weiter ab, auch in der Tabelle. Und ja, ich habe auch letztens öfter darüber nachgedacht, ob man dann vielleicht Marco Rose nicht schon früher zu den Dortmundern schickt oder zumindest früher aus Gladbach wegschickt. Ich weiß es nicht, ja. Schwierige Frage auf jeden Fall.
Es wird auf jeden Fall düster. Also der FIP-Pokal raus, Tabellenplatz 10 mittlerweile nur noch. Champions League auch nicht so rosig. Von daher, ja, wird eng. Ja.
Um auf das Spiel zu kommen, ich fand, es war wirklich über weite Strecken eine ausgeglichene Partie. Ich habe da nicht viel Vorteile für eine Mannschaft sehen können. Es waren immer wieder kurze Phasen, wo dann mal die Gladbacher offensiv sich gezeigt haben, dann aber auch wieder, wo die Werkself offensiv in Erscheinung getreten ist. Ein Abseits-Tor haben sie in der zweiten Hälfte erzielt, was allerdings zurückgenommen worden ist. Es war aber ein Tor für Gladbach. Gladbach hat ein Abseits-Tor erzielt, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich meine,
es war Lazaro, der dann sträflich im Abseits stand. Anfang Mitte zweiter Hälfte. Das Tor zu Recht zurückgenommen vom Schiri. Und dann war es für mich durchaus ein kleiner Lucky Punch, dann, dass hier noch eine Mannschaft den Sieg mitnehmen kann. 77. Spielminute ist es Patrick Schick, der den Siegtreffer für die Leverkusener erzielt, die somit 1-0 in Gladbach gewinnen. Ich hätte nicht so richtig einen Sieger gesehen, unbedingt. Torschussmäßig sind die Leverkusener knapp vorne, 13-8. Hatten auch ein bisschen mehr den Ball. Die Gladbacher gewinnen aber mehr Zweikämpfe. Über weite Strecken fand ich es ausgeglichene Partie. Hätte auch ein 0-0 oder ein 1-1 geben können.
Ja. Unterschreibe ich so komplett bis zur 77. ausgeglichen. Danach dann, nach der Leverkusener Führung, war ja klar, dass die Gladbacher mehr machen mussten. Haben sie dann auch gemacht, haben es zumindest versucht. den Ausgleich wieder zu machen, hatten dann noch eine dicke Chance in der Nachspielzeit. Aber ja, wir haben sie nicht genutzt und somit aus Gladbacher Sicht leider verloren und so langsam verliert man auch die internationalen Plätze aus den Augen. Es sind jetzt schon 6 Punkte auf die andere Borussia aus Dortmund, beziehungsweise es ist bei 6 Punkten geblieben. Ja, vielleicht reicht ja Platz 7, dann sind es nur 2 Punkte. Aber man findet sich auf jeden Fall in der zweiten Tabellenhälfte wieder. Und das genügt, glaube ich, nicht den Ansprüchen, die man in Gladbach in der jetzigen Zeit hat. Ja, ich würde gerne zum nächsten Spiel kommen. Bei mir ganz oben auf der Liste steht der SC Freiburg gegen Red Bull Leipzig, beziehungsweise Rasenballsport Leipzig. Das Spiel, ja, war eigentlich lief so, wie man es erwarten konnte. Die erste Viertelstunde respektvoll von beiden Seiten. Man wollte keine Fehler machen und man hat dem Gegner schon ziemlich viel zugetraut, auch auf Leipziger Seiten, dem Sportclub, die ja zu Hause gespielt haben. Dann in der 15. gab es dann den ersten Abschluss der Leipziger. War aber dann auch jetzt nicht so gefährlich. Ja, SC stand defensiv sehr stabil, wenig zugelassen, aber auch offensiv sehr, sehr wenig gemacht. Und ja, dann in der 41. Minute war es dann soweit. Da hat dann Christopher Nkunku die Einladung von Florian Müller angenommen, der Santa Maria war es, glaube ich, unter Hochdruck anspielt. Kampel, ja, ich weiß gar nicht, ob er da noch an dem Ball irgendwie war, ob er ihn blockt. Setzt ihn auf jeden Fall unter Druck und der Ball springt dann Richtung Fünfer zurück. Da ist Paulsen, der ihn dann annimmt und wunderbar, wunderbar rüberlegt auf den Nkunku, der dann nur noch einschieben muss. Ja, ein bisschen ärgerlich für die Freiburger, wie das 1-0 entstanden ist. Damit ging es dann in die Halbzeit. Ja, in der zweiten Halbzeit ging es dann im Endeffekt genauso weiter. Die Freiburger defensiv eher gestanden und ja, dann versucht auf Konter zu spielen. In der 64. Ist das 2-0 dann gefallen, ebenfalls nach Fehler im Aufbauspiel. Es war, glaube ich, wieder Kampel, der den Druck ausübt auf die Defensive. Ja, dann steht es 2-0 gegen Leipzig und ja, dann war der Deckel schon drauf. 79. haben sie dann noch die komplette Entscheidung gemacht mit dem 3-0. Unterm Strich komplett verdienter Sieg für die Leipziger. 13-5 Torschüsse für sie. Ballbesitz auch pro Leipzig. Zweikampf ausgeglichen. Aber ja, der SC einfach zu wenig nach vorne gemacht, um Gulaschi und die Leipziger Defensive da unter Druck zu setzen.
Ja, eine durchaus souveräne Leistung der Leipziger, was ja in Freiburg, finde ich, nicht immer der Normalfall sein muss, gerade für so die Favoriten oder sowas, ist in Freiburg immer ein sehr schwieriges Spiel und da kann man durchaus mal 1-2 Pünktchen liegen lassen. Deswegen Kompliment an die Leipziger, die damit auf jeden Fall oben dran bleiben und das Ding ganz vorne spannend halten.
Ja, zwischenzeitlich waren sie ja auf Platz 1 bis zum Bayern-Spiel, um das mal vorwegzunehmen. Ja, spannender Meisterschaftskampf bahnt sich da an.
Stimmt. Machen wir weiter. Und zwar, wie ich finde, mit einem durchaus überraschenden Ergebnis. Und zwar die TSG Hoffenheim hat den VfL Wolfsburg zu Gast. Und die Hoffenheimer sind mit einem 2-1 Heimsieg gegen die Wölfe davon gekommen. Was vorher wahrscheinlich die wenigsten erahnt hatten. Die Wölfe ja unter der Woche im DFB-Pokal schon mal verloren gegen RB Leipzig und jetzt die zweite Pflichtspielpleite in Folge. Und ich glaube, das erste Mal in der Bundesliga, seit die Rückrunde begonnen hat. Ich glaube, die letzte Niederlage der Bundesliga war, glaube ich, irgendwann im September, Dezember, meine ich, letzten Jahres. Also es ist
schon ein bisschen
durchaus her. Sind ja, glaube ich, eine der besten Rückrundenmannschaften und haben gefühlt ewig kein Gegentor in der Bundesliga mehr erzielt. Gegen Hoffenheim hat es ganze 8 Minuten gedauert, ehe Baumgartner zur Stelle war und das 1-0 für die Hoffenheimer erzielt hat. Die Hoffenheimer durchaus mutig agiert, haben relativ hoch gestanden, die Wölfe immer wieder angelaufen, haben es denen durchaus unbequem gemacht und die Hoffenheimer waren auch so in Zweikämpfen gallig unterwegs und ein sehr unangenehmer Gegner für die Wolfsburger. Die Samstag aber geschafft, durch Weghorst auszugleichen in der 23. Spielminute. Und dann war es André Kramaric mal wieder. Gefühlt hat der Typ ewig nicht getroffen. Ja, ich habe dazu jetzt keine genaue Statistik, aber ich so überlege, ja, wahrscheinlich solange wir die Wölfe kein Tor erzielt bekommen haben, hat er wahrscheinlich auch keins erzielt irgendwie. War natürlich aber auch eine Zeit lang verletzt, weiß nicht, aber auch Corona war ja auch irgendwie im Spiel und so, muss man natürlich, darf man natürlich nicht vergessen. Er hat wieder getroffen, 41. Spielminute, das 2-1 für die Hoffenheimer, was dann tatsächlich auch das Endergebnis war. In der zweiten Halbzeit fand ich dann die Wölfe schon besser, hatten hier und da eine ganz gute Gelegenheit. Ich habe da noch einen Weghorst im Sinn, der aus 4 Metern oder sowas eigentlich freistehend nach einer Flanke den Ball drüber köpft, was sehr untypisch für ihn ist. Allerdings dann die Hoffenheimer tief gestanden, haben es versucht, im eigenen 16er gut wegzuverteidigen. Hier und da nochmal eine ganz gute Möglichkeit. Ich glaube, in der 87. ist nochmal ein Ginzek, der eine gute Möglichkeit hat, oder auch Joao Victor, der da gefährlich auftaucht. Sie haben es aber nicht mehr so zwingend hinbekommen. Und ich glaube, über zwei Sachen können wir noch reden. Die gelb-rote Karte gab es ja, ich glaube, direkt für 2 Akteure an der Bank oder auf der Bank bei den Wölfen. Ich weiß, dass ich glaube nur für einen, ne? Ich meine, Glasner hat nur gelb bekommen, der Trainer der Wölfe, und dann runtergegangen muss, aber mit gelb-rot ist dann der Herr Schäfer, ist richtig?
Also gelb für Glasner ist auf jeden Fall richtig. Ob es gelb-rot für Schäfer war, weiß ich nicht. Bei Kicker stand, meine ich, glattrot drin. Auf jeden Fall musste Marcel Schäfer auf die Tribüne.
Ja. Also die Wölfe durchaus unzufrieden. Und dann kam es, glaube ich, so wie ich finde, zu der klarsten roten Karte, die es jemals im Fußball gab, wenn nicht sogar. Also wirklich, glasklarer geht sie nicht. 94. Spielminute, Eckball Wolfsburg, meine ich, war es. Alle natürlich mit vorne, Castells auch mit dem Strafraum. Sie verlieren irgendwie den Ball und ich meine, es ist Dabur, der sich auf den Weg macht.
Ja, Munas Dabur.
Richtung leeres Tor. Castells macht nochmal einen 6. Gang rein, rennt quasi neben ihm her. Also sie laufen am Gleichschritt und Otavio, ich meine, er ist auch der, den Ball vorne verliert, ich weiß es gar nicht genau, macht sich auch auf den Weg hinter Dabur her. Ja, er kommt mit jedem Schritt näher ran und genau einen guten Meter vorm 16er setzt Otavio zur Scherengrätsche an, ja, und springt Dabur von hinten in die Beine. Ich glaube, da gab es noch nie so wenig Diskussion über eine rote Karte, klarer geht nicht. Die gab es natürlich für ihn. Ich fand es ein bisschen, also ich bin mal gespannt, ich weiß gar nicht, steht schon fest, wie viele Spiele er gesperrt sein wird, ich meine noch nicht, es steht, glaube ich, noch zur Debatte.
Ich habe keine Zahl auf jeden Fall.
Totales Foul, wo ich finde, er auch eine Verletzung durchaus in Kauf nimmt. Und mich hat es gewundert, dass da viel weniger, also Dabur war kurz mal ein bisschen sauer, aber so, dass es so richtig irgendwie so Tumulte danach gab, war ja auch nicht, weil ich wäre ganz schön sauer gewesen, muss ich sagen. Also, es war schon 90 plus 4 und die Nachspielzeit war schon abgelaufen. Ja, und ob er jetzt den Ball da reinschiebt zum 3-1 oder er schiebt ihn halt nicht rein. Ja, okay, aber also, vor allem, dass man auch in Kauf nehmen muss, dass Otavio jetzt vielleicht einige Spiele gesperrt ist. Ja, fand ich ein bisschen übertrieben, weil dann auch zeitlich da keine Chance mehr war, dass sie dieses 2-2 noch irgendwie erzielen. Ne?
Aber ja, war so ein bisschen, ich glaube, alle Kreisliga-Fans haben sich ein bisschen gefreut, dass man da mal wieder sowas sieht. Also normalerweise kenne ich das jetzt nur so vom Dorfplatz um die Ecke. Also hatte alles von der roten Karte, letzter Mann, Notbremse von hinten, grobes Foul, Verletzung in Kauf genommen. Da kommt schon einiges zusammen für den Herrn Otavio. Und das, obwohl er vorher so viel Zeit hatte, sich zu überlegen, was er da macht. Und dann kommt er zu dem Entschluss. Naja, okay. Ich hätte noch eine Zahl für dich. Also es waren tatsächlich 673 Minuten, die Kuhn-Castells ohne Gegentor in der Bundesliga absolviert hat. Das ist, glaube ich, er ist in der besten Liste mit der Zahl drin, aber nicht unter den Top 3, weil Timo Hildebrand und Manuel Neuer, glaube ich, dann noch zwei um einiges bessere Serien aufgestellt haben. Also mindestens die beiden. Logischerweise um Top 3 fehlt noch einer. Aber ja, es ist schon mal eine Hausnummer. Es waren da dann schon 6 Spiele. Mehr als 6 Spiele sogar. Es schafft nicht jeder. Schafft auf jeden Fall nicht jeder.
Ja.
Ja, dann mache ich gerne weiter mit dem nächsten Spiel. Bei mir auf der Liste kommt die Partie Frankfurt gegen Stuttgart als nächstes. Die beiden trennen sich schiedlich-friedlich 1-1. Die erste Halbzeit ist relativ schnell abgearbeitet, denn zwei abwartende Mannschaften, Abtastphase ging so circa 40, 45 Minuten, kaum Chancen. Einzige war Meini Silva, der da mal eine Direktabnahme nach Kostic-Flanke gefährlich aufs Tor bringt, aber halt auch direkt in die Mitte. Also Gregor Kobel, keine Probleme. Dementsprechend kann ich die erste Halbzeit sehr gerne sehr kurz halten und springe dann gleich in die zweite Halbzeit. Denn die hat es dann schon ein bisschen mehr in sich. In der 53. war es dann Mavropanos mit einer riesen Kopfballchance aus 7-8 Metern nach einer Ecke kommt er frei zum Kopfball und setzt ihn ja nur 1,5 Meter am Tor vorbei. Hatte die Eintracht schon Glück, dass da nicht das 1-0 gefallen ist. 3 Minuten später, dann auf der anderen Seite, ist es Philipp Kostic, der den Ball wunderschön von links ins rechte untere Eck einschiebt. Was aber zu Recht nicht gegeben wurde, das Tor, weil Jovic vorher in der Entstehung im Abseits stand mit einer halben Fußlänge. Die Ferse war es, die im Abseits stand. Die Eintracht ist dann schon besser geworden, hat sich dann ein paar Chancen erarbeitet, aber dann kam in der 68. die kalte Dusche. Es war mal wieder Kalajdzic, diesmal nicht per Kopf, sondern nach langem Pass in den Lauf chippt er den Ball über Trapp hinweg und Hinterecker ist auch noch in der Verlosung mit drin, spielt ihn, glaube ich, noch mit der Hand. Aber da der Ball ins Tor geht, Vorteil und richtig entschieden Tor für Stuttgart. Die Freude der Schwaben hielt aber nicht lange, denn tatsächlich im Gegenzug macht Philipp Kostic exakt das gleiche Tor wie 10 Minuten vorher. nur diesmal ohne Abseits zum 1-1. Und ja, hinten raus war es dann eigentlich das gleiche Bild wie vor dem 1-0, dass die Eintracht schon mehr vom Spiel hatte, der VfB schnelle Konter setzen wollte, kam aber nichts Gefährliches bei rum. Statistisch gesehen spricht vieles für Frankfurt. Sie hatten 13 Ecken, was schon eine ziemlich gute Anzahl ist. Und normalerweise bei einer kopfballstarken Mannschaft wie Frankfurt es ist, kann man da auch die ein oder andere Mal gefährlich aufs Tor bringen. Ballbesitz auch ganz klar pro Frankfurt 60-40. Chancen 20-8. Also da spricht alles für Frankfurt, aber so vom Spielverlauf her und auch von der Gefährlichkeit der Chancen, finde ich persönlich, ist es das Unentschieden schon ein gerechtes und gutes Ergebnis zum Spiel.
Ja, sehe ich es auch so. Ich fand gerade in der ersten Halbzeit auch eine kleine Überlegenheit bei Stuttgart, ohne jetzt ganz groß irgendwie gefährlich zu werden. Und demnach finde ich auch, dass es okay ist. Und die Frankfurter so mit Platz 4 müssen gucken, da ich das Leverkusen da gewonnen habe, haben die sich einen Tick rangeschoben. Stuttgart auch auf einem sehr guten 9. Platz mit 33 Punkten, die durchaus auch so auf so einen 7. Platz durchaus schielen können, finde ich.
Ja, es scheint so, um das jetzt mal aufzunehmen, dass es einen Rennen zwischen Platz 1 und 2 gibt, dann 3 bis 6, was spannend werden kann. Und dann noch der Kampf um Platz 7, der ja, je nachdem wie der Pokal ausgeht, vielleicht noch für Europa berechtigt. Also, ja, es bahnt sich so ein paar direkte Duelle da an.
Das stimmt. Dann letzte Spiel der Konferenz. Hertha BSC hatte den ersten FC Augsburg zu Gast und vor
den,
der
den Partie... den ersten FC Augsburg?
Oh. Okay. Ich bin der schon erste. Beim Sonntag wahrscheinlich. Den FC 04 Augsburg.
Ah, auch.
Oder FC Augsburg 04. Natürlich nur den FC Augsburg zu Gast. Und vor der Partie war durchaus klar, dass das kein unwichtiges Spiel ist für die Herthaner. Von hinten hat man durchaus Druck gespürt. Und Pal Dardai hatte bis dato noch keinen Sieg auf die Beine stellen können. Es hat sich nun geändert. Und es lag, finde ich, maßgeblich auch ein bisschen daran, dass dieses Spielglück zur Hertha wieder zurückgekommen ist. Hat man zwar in den ersten 120 Sekunden wenig von gesehen, denn da gingen die Augsburger nach 2 Minuten in Führung. Laszlo Benisch war es mit dem 0:1. Kalte Dusche für die Herthaner. Die aber sich, wie ich fand, dadurch nicht wirklich aus der großen Ruhe haben bringen lassen. Sie haben danach eigentlich die Spielkontrolle übernommen. Klar, die Augsburger standen danach auch tief, hat bestimmt zum Plan gehört, haben die Herthaner machen lassen. Aber hier und da sind sie immer mal wieder aufgetaucht. Ging aber mit dem 0:1 in die Halbzeit. Und rausgekommen sind sie aber mit ordentlich Schwung, wie ich fand. Zur Halbzeit da der auch doppelt gewechselt direkt. Netz kam rein, der junge Mann auf der linken Abwehrseite und Guendouzi, die beide dann ordentlich, sich ordentlich eingefunden haben. Und gerade so die Minuten nach der Halbzeit hat man gemerkt, dass die Hertha diesen Punkt oder dann auch eventuell 3 Punkte auf jeden Fall will. Hatten hier und da wieder gute Möglichkeiten. Piontek ist gut gemacht, der dann letztendlich auch das 1:1 in der 62. Spielminute macht. Per Kopf nach einer Flanke von Darida. Danach dann wieder ein offenes Ding. Augsburg hat dann auch nochmal Interesse gezeigt, eventuell hier was mitzunehmen. Mehr als einen Punkt nur. Ist dann Niederlechner, der mal aufgetaucht ist vor Rune Jahrstein und auch Strobel nach einem Freistoß. Letztendlich hat den Schlusspunkt aber die Hertha gesetzt. Ein Elfmeter hat dafür gesorgt. Und zwar ist Toussaint in den Strafraum eingedrungen und wurde von Pedersen am Fuß getroffen. Vergesst mal kurz, dass er danach noch 2 Meter weitergelaufen ist und sich dann an das Foul erinnert hat und dann gefallen ist. Fand ich, sah schon ein bisschen komisch aus. Also, ich weiß nicht so recht. Wie hast du das gesehen?
Ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt die Szene nicht mehr so ganz vor Augen, aber so wie du sie beschrieben hast, ein bisschen fragwürdig, wenn er den Kontakt dann spürt und dann noch 2 Meter weiterläuft. Das sind ja dann schon, schwierig, aber.
Ohne Frage, Kontakt war da und wenn er dann zu Boden geht, diskutiert keine Sau. Aber er ist halt tatsächlich nach dem Kontakt auch mit beiden Füßen, also wenn er dann mit einem Fuß noch, aber er ist mit beiden Füßen nochmal so gelaufen und dann, wie als hätte er sich gerade daran, dass er vor einer Sekunde ja am Fuß getroffen ist, ist er auf einmal zu Boden gegangen. Und aber letztendlich finde ich es dann trotzdem noch die richtige Entscheidung, weil das Foul war da und nur weil er vielleicht eine Sekunde später fällt, ich meine, das sieht dann schon ein bisschen komisch aus, er hätte auch einfach weiterspielen können. Aber gut, in so einer Situation nimmt man natürlich alles, was man irgendwie kriegen kann. Und es ist dann Luke Bacchio, der in der 89. Minute den Ball dann sicher verwandelt und so den ersten Sieg der Berliner seit 9 Spielen beschert. Und sie haben dadurch sich ein bisschen freigeschaufelt da unten. Wenn ich auf die Tabelle gucke, sind sie auf Platz 15 mit 21 Punkten, haben 2 Punkte Vorsprung auf Platz 16. Und sind jetzt einen hinter Köln. Also haben sich ein bisschen Luft machen können. Allerdings eine beruhigende Situation sieht anders aus. Auch gerade deshalb, weil die Bielefelder ja ein Spiel weniger haben und mit einem Sieg die Herthaner ja durchaus auf diesen Relegationsplatz bringen könnten. Demnach ist das ein guter Anfang für die Herthaner, aber da muss dann noch deutlich mehr kommen und es muss dann auf jeden Fall so weitergehen.
Ja, sie haben es endlich mal wieder geschafft, die guten Leistungen, wie von uns ja auch schon in den letzten Wochen angesprochen, mal in Ergebnisse umzumünzen. Das war auch wirklich wichtig, weil über die Mannschaften um sie rum ja auch gepunktet haben, bis auf Augsburg, dann auch mal den Sieg zu Hause zu feiern. Ich tue mich immer noch schwer damit, dass die Berliner da um den Abstieg mitspielen. Also für mich sind die Leistungen in den letzten Wochen tatsächlich zu gut im Vergleich zu den anderen Mannschaften, die da unten sind, wenn ich die Leistungen mal so vergleiche. Dass die Berliner für mich jetzt als großer Abstiegskandidat gelten, kann ich so jetzt nicht sagen. Klar, in der Tabelle sieht es anders aus, aber spielerisch für mich gehören die Mannschaften, die um Berlin stehen, eher da unten rein als die Hertha. Ja, ich würde sagen, beschließen wir die Konferenz. Und bevor wir zum Schmankerl des Spieltags kommen, wird es Zeit für Düpti-Düpti-Dü. Das geht besser, ne? Das weißt du. Das erste Mal, dass er mir dabei zuguckt und ich habe auch gesehen, wie seine Blicke gewandert sind auf dem Bildschirm. Wir kommen zum Spieler des Spieltags. Und ja, diesmal von mir die Frage an dich. Wer ist dein Spieler des 24. Spieltags?
Ja, diesmal muss ich vielleicht, glaube ich, so auf das Offensichtlichste zurückgreifen. Und zwar ist es der Mann, der diese Saison bisher nach 24 Spieltagen unfassbare 31 Tore erzielt hat in der Bundesliga. Und ich glaube, wir wissen es alle, es ist Robert Lewandowski. Er hat, jetzt muss ich es leider vorwegnehmen, in dem Topspiel am frühen Samstagabend erzielt, war maßgeblich daran beteiligt, dass die Münchner am Ende das Spiel gewinnen konnten. Und ja, nach diesem Dreierpack ist er für mich Spieler des Spieltags. Ich habe keinen anderen gefunden, der das mir so matchen konnte mit ihm. Deswegen musste ich Robert Lewandowski wählen diese Woche.
Ja, dem kann ich mich tatsächlich auch nur so anschließen. Ich wiederhole das nochmal gerne. Er hat 3 Tore gemacht, weil bei mir war exakt in dem Moment eine kleine Tonstörung. Als hättest du es verdecken wollen, wie viele Tore der Herr Lewandowski da gemacht hat.
Nee. Hätte ich über Haaland geredet vielleicht, ja. Aber
ja, für mich gibt es auch keinen anderen, der an diesem Spieltag so geliefert hat wie er, auch wenn er nur 38 Ballkontakte hatte. Aber 3 Tore gegen Dortmund im direkten Duell, ist schon mal eine Ansage. Und von daher würde ich sagen, kommen wir auch gleich zum Topspiel. Denn das war mal wieder ein Topspiel, was dem Namen gerecht geworden ist. Bayern gegen Dortmund. Es war im Endeffekt ein 4:2 für die Münchner, die aber in den ersten 10 Minuten deftig unter die Räder gekommen sind. Es war zweimal Erling Haaland, der in der 2. und in der 9. Minute die Dortmunder in Führung gebracht hat, also beziehungsweise sogar mit 2:0 in Führung gebracht hat. Ja, war überraschend, also für mich zumindest, dass die Dortmunder da so schnell so hoch in Führung gehen. Aber ab dann war die Farbe der Dominanz eher rot gehalten. Die Münchner haben dann das Zepter übernommen. Die Dortmunder haben sich ein bisschen hinten reinfallen lassen, was fand ich ein Fehler war, weil wenn man sich in München nur auf die Defensive beschränkt, beziehungsweise sehr auf die Defensive beschränkt, dann geht das meistens nicht gut aus. Und so war es dann auch im Endeffekt. Es war dann vor der Halbzeit in der 26. Robert Lewandowski zum 2:1 und auch in der 44. macht er das 2:2. Es war ein Elfmeter nach Foul an Kingsley Coman. dass nach Videobeweis, meine ich, entschieden wurde.
Ja.
Auch zu Recht den Elfmeter gegeben. Dann ging es mit 2-2 in die Halbzeit und ja, in der zweiten Halbzeit war der BVB wieder giftig, zumindest anfänglich. Sind wieder gut rausgekommen, hatten da auch ziemlich gute Chancen. Quasi deckungsgleich wie in der ersten Halbzeit, nur dass sie sie diesmal nicht genutzt haben. Ja, dann kam es zu Verletzungen. Einmal war es Erling Haaland, der nach unabsichtlichem Kontakt von Boateng sich an der rechten Ferse, meine ich, verletzt hatte, musste dann auch ausgewechselt werden und Boateng musste im weiteren Verlauf dann auch verletzt ausgewechselt werden. Das sah auch nicht so gut aus. Verletzung im Knie. Auf jeden Fall schon mal eine gute Besserung. Ich weiß nicht, steht schon irgendwas fest, was Boateng hat?
Ich meine gelesen haben, dass sich um eine Kapselverletzung handelt, aber wie genau, weiß ich auch nicht okay. So recht. Aber es soll anscheinend nicht so schlimm wie befürchtet sein.
Ja, also es sah ja schon, also er konnte ja da gar nicht auftreten, musste gestützt vom Platz geführt werden. Ja, ist einmal schon mal ein bisschen eine kleine Entwarnung für die Münchner. Ja, und ab der 75. war es dann, kam mir der BVB ein bisschen müde rüber. Haben sich dann wirklich nur noch ausschließlich auf das Verteidigen fokussiert. Ja, und als dann die 88. Minute angebrochen ist, war es dann Leon Goretzka, der das 3-2 für die Münchner macht. Und auch kurze Zeit später ist es dann Robert Lewandowski zum 4-2 Endstand. Für mich hochverdienter Sieg. Ballbesitz 66-34 pro Bayern. Torschussverhältnis 27-4 pro Bayern. Zweikampf ausgeglichen, also von daher für mich verdienter Sieger im Topspiel die Bayern.
Ja, sehe ich auch so. Und ich muss auch sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, dass tatsächlich von den Dortmundern nach diesen zwei Toren kam ja offensiv eigentlich nichts mehr. Also war keine nennenswerte Chance. Ich glaube, einmal vielleicht Hazard noch Anfang der zweiten Halbzeit. Kann man vielleicht noch als so eine Annäherung werten, aber ansonsten war da wenig zu sehen. Gerade in der zweiten Halbzeit hat man im Grunde eigentlich nur in einer Hälfte gespielt. Und ja, da waren nicht wirklich diese viel besprochenen Nadelstiche oder sowas zu sehen, die Dortmunder hin und wieder hätten setzen sollen, um das irgendwie ja, nicht so einseitig zu gestalten, obwohl es ja eigentlich vom Ergebnis her ja auch gar nicht so deutlich war, aber ich fand dann schon offensiv die Dortmunder sehr, sehr schwach tatsächlich.
Ja, ich würde sehr, sehr schwach gerne aufnehmen. Von diesem Fußballgenuss Samstagabend kommen wir zu einem eher durchwachsenen Sonntag, würde ich sagen.
Das ist richtig. Es ging los, Sonntagnachmittag, 15.30 Uhr. Der erste FC Köln hatte die Bremer zu Gast. Und ich muss sagen, ich habe mir, dieses Spiel hat jetzt vom Kicker natürlich auch eine Note bekommen. Und zwar die Note 4,5. Ist eigentlich anderthalb Noten besser als das Spiel Freitagabend. Wobei Freitagabend habe ich deutlich lieber mir eigentlich angeguckt, weil es ja da eigentlich auch ein bisschen was ging. Und ja, dieses Spiel war jetzt nicht deutlich besser. Es sind aber zwei Tore mehr gefallen. Das Spiel ist 1-1 geendet. Und die erste Halbzeit hat tatsächlich Bremen tief gestanden. Ich meine, wie sie das auch schon häufiger diese Saison getan haben, haben auf Konter gesetzt. Und die Kölner haben versucht, das Spiel zu machen. So wie das jetzt klingt, so sah es dann auch tatsächlich über weite Strecken aus. Es gab eine nennenswerte Szene und das war Skiri nach einer Ecke mit einem Kopfball, der leider zu mittig platziert war, sodass Pavlenka den abwehren konnte, beziehungsweise ich nutze die Phrase, er wurde angeköpft. Und mehr ist nicht passiert im ersten Durchgang tatsächlich. Zweite Halbzeit, die Bremer auf einmal aktiver, haben ein bisschen mehr vom Spiel gehabt, haben ein bisschen mehr nach vorne gemacht und sind dann auch durchaus zu Recht, wie ich finde, 1-0 durch Sargent in Führung gegangen. Und danach haben sie sich, Rashica ist dann nochmal mit einem ganz guten Abschluss gewesen, haben sich aber danach dann wieder auf das Verteidigen konzentriert, um diesen 1-0, um diese 1-0-Führung über die Zeit zu bringen. Haben sie aber die Rechnung ohne ihren Keeper gemacht. Ohne Iri Pavlenka. 83. Spielminute, hohe Flanke in den 16er. Pavlenka geht hoch und der Kölner Stürmer Dennis geht auch hoch. Und es ist, hast du die Szene vor Augen?
Ja, ich habe sie vor Augen.
Ich meine, es ist der Arm von Dennis, der auch so an den Arm von Pavlenka irgendwie kommt und somit ihn ein bisschen berührt. Aber es ist auch außerhalb des Fünfers und es gibt ja auch diese im Fünfer diese Regel, dass der Torwart da Gott ist oder was auch immer. Gibt es ja so auch nicht mehr. Demnach ist es für mich auch kein Foul gewesen. Er hat ihn da ein bisschen berührt, aber das hat anscheinend dazu beigetragen oder hat gereicht dafür, dass Pavlenka den Ball nicht mehr fängt. Und dann ist es Jonas Hector, der dann freistehend ins leere Tor einschieben kann. Somit geht das Spiel 1-1 aus. Ja, war letztendlich okay, wobei ich echt sagen muss, in der zweiten Halbzeit über weite Strecken dann die Bremer tatsächlich das bessere Team, wo sie dann vielleicht eher auf das 2-0 hätten gehen sollen und das 2-0 hätten machen müssen, anstatt eben so dann noch das 1-1 zu fangen in Köln.
Ja, fußballerisch jetzt auch nicht so das beste Spiel. Zum Foul, klar, kleiner Kontakt reicht und wenn man den Ball fangen will, braucht man halt auch zwei Hände. Aber Pavlenka ist meines Wissens nach schon nicht gerade der Kleinste. Wenn er dann noch mit ausgestreckten Armen hochspringt, im Duell kann man schon eigentlich erwarten, dass man den Ball fängt. Ich kann jetzt auch nicht mehr allzu viel zu diesem Spiel am Sonntagnachmittag sagen. Ich würde lieber zum Sonntagabend schon springen, denn wenn man denkt, man hat das schlechte Spiel des Tages schon gesehen, dann hat man die Rechnung ohne Arminia Bielefeld und Union Berlin gemacht. Ich überlege schon die ganze Zeit, wie ich die erste Halbzeit beschreiben kann. Und es geht einfach nicht. Die war von Verletzungen geprägt. Ja, cool. Das war das Einzige, was man da sagen kann. Unterbrechung von 8 Minuten, weil Lute und Ryerson zusammengeprallt sind. Beide sahen dann aus wie ein Boxer nach der dritten, vierten Runde. Konnten aber weitermachen. Dann war es noch Cordova, der dem irgendwie einen Zahn abgebrochen ist oder er hatte auf jeden Fall Probleme mit den Zähnen beziehungsweise mit dem Mundraum und wollte dann auch ausgewechselt werden. Aber spielerisch und chancentechnisch gab es wirklich nichts. Es gab 3-1 Torschüsse in der ersten Halbzeit. Von daher war es neutralisieren auf allerniedrigsten Niveau. Die zweite Halbzeit war ja auch jetzt nicht viel, viel besser. Bis zur 70. Minute gab es in diesem Spiel ganze 5 Torschüsse. Und ich finde, das sagt schon einiges aus. Was noch zu erwähnen ist für mich, dass Frank Kramer ist ja neuer Trainer bei Bielefeld. Und er wollte, man darf ja mittlerweile unter Corona-Bedingungen 5 Spieler pro Spiel auswechseln. Und der Herr Kramer wollte einen Vierfachwechsel vornehmen. Aber das ist tatsächlich nicht erlaubt. Man darf, auch wenn man 5-mal wechseln darf, immer nur maximal 3 Spieler gleichzeitig wechseln. Und das wurde ihm dann auch noch glücklicherweise gesagt. Dementsprechend musste er dann einen von den 4 Spielern kurze Zeit später einwechseln. Sonst hätte es da zum Einstand des neuen Coaches gleich mal zu einem, ja, zu einem größeren Fauxpas gereicht. Aber ja, das war, fand ich, für mich die beste Szene am ganzen Spiel. So spielerisch habe ich jetzt auch nicht gesehen, dass Jamina einen neuen Trainer hat. Haben mich jetzt auch nicht komplett überzeugt, was sie da offensiv geleistet haben. Stefan Ortega, für mich, Keeper von Bielefeld, ganz klar der beste Mann. In der Schlussphase noch die eine oder andere Chance von Union vereitelt. Aber das Spiel an sich, ja, der Sonntag, beziehungsweise der Spieltag hat so aufgehört, wie er angefangen hat. Vom Kicker gab es eine 5,0. Ich habe gerade schon mal nachgeguckt, wenn das auch interessiert hat. Ja, um noch eins vorwegzunehmen, ich weiß nicht, ob du die Statistik jetzt auch bringen willst,
Kannst
aber
du mal
läuferisch, ja, okay, dann
wetten.
überlasse ich sie dir. Dann bitte.
Ja, läuferisch haben wir schon des Öfteren besprochen, dass die Union Berliner ein unfassbar starkes Team sind. So auch wieder an diesem Wochenende. Und zwar sind sie über 130 Kilometer gelaufen, 130,16. Aber das wurde getoppt. Und zwar von den Arminen, die gelaufen sind, 133,59 Kilometer. Unfassbarer Wert. Kurz zum Vergleich: Die Schalker, die in der 70. Minute Krämpfe hatten, alle 11 Mann, sind 117 gelaufen, also gute 15 Kilometer weniger. Ich weiß nicht ganz genau, wie es am Ende bei den Bielefeldern aussah, ob die auch reihenweise mit Krämpfen am Boden lagen. Aber habe ich nicht so gesehen. Deswegen, ja, vielleicht schöne Grüße an die Schalker aus Bielefeld. Vielleicht könnt ihr mal Fitnesstrainer für eine Woche abgeben. Ja, wäre doch mal was.
Komplett krank. Und pass auf, so Überleitung kann man nicht lernen. Ne? Vom Spieltag kommen wir ja jetzt dann zu der von dir angesprochenen großen Überraschung. Aber ich habe vorher noch einen Fun-Fact für dich. Du hast ja gesagt, es ist eine große Überraschung. Und ich habe mich auch vorbereitet und ich weiß ja, um was es sich handelt. Dementsprechend würde ich da vielleicht schon mal was vorwegnehmen. Was denkst du, wer ist denn gerade der größte Bundesligaspieler, also gesehen an, also gemessen an der Körperlänge, nicht an der Leistung, der Bundesliga, größte Fußballer?
Einer, der mir jetzt direkt einfällt, ist Kalajdzic.
Was schätzt du, wie groß ist er?
Gute 2 Meter habe ich, also würde ich sagen, so sagen wir jetzt, ich will es genau, wenn eine genaue Zahl sage ich 201.
Ja, das ist, wäre noch die perfektere Überleitung, aber ist es nicht. Es sind tatsächlich, also es ist Sascha Kalajdzic, der ist der größte Spieler der Bundesliga momentan mit genau 2 Metern. 200 Zentimeter ist der Mann groß. Ja, das so als kleiner Fun Fact am Rande.
Okay, dann um darauf zu kommen, was denn die große Überraschung jetzt ist. Und zwar haben wir zum ersten Mal in diesem Podcast einen Gast. Ja, und wie ihr euch lenken könnt, ist der Gast relativ hochgewachsen. Und er ist ein Spieler bei Fortuna Köln in der Regionalliga West. Und es handelt sich um Yannick Löden. Er ist auch Kapitän bei Fortuna Köln, Innenverteidiger. Und wenn du die genaue Größe dann nochmal, wahrscheinlich ist er 2,01 Meter groß.
So sieht's
Das
aus,
wäre dann die perfekte
ja.
Überleitung gewesen. Und ich bin mal gespannt, weil sie haben gestern in Essen verloren. Mit 2:0. Er hat auch die 10. gelbe Karte gesehen. Ich bin mal gespannt, in was für einer Laune er sich befindet. Ja. Mal sehen. Dann herzlich willkommen an unseren Gast. Sein Name ist Yannick Löden. Er spielt bei Fortuna Köln als Innenverteidiger. Und ja, einen schönen guten Tag, Yannick. Geht's dir gut?
Hi zusammen, mir geht's gut soweit. Ja, ich meine, jetzt Ergebnis von gestern hat nicht ganz so für mein aktuelles Wohlbefinden gesprochen. 2-0 leider verloren in Essen. Ansonsten geht's mir gut. Bei euch auch alles klar?
Yes, auch von mir erstmal Hallo an dich. Bei mir ist alles Tippitoppi.
Ja, bei mir natürlich auch. Wobei, um da auf das Spiel dann gleich zu sprechen, Rot-Weiß Essen ist natürlich, wenn ich das hier mir so angucke, ich habe gerade die Tabelle hier mir aufgeschlagen. Die haben ja tatsächlich noch kein Spiel verloren. Demnach, ja, war das bestimmt jetzt nicht der leichteste Gegner.
Ja, die haben tatsächlich ein Spiel verloren.
Okay.
Letzte Woche. Das Spiel vor uns ging leider den Bach runter. Die haben in Düsseldorf 3-0 verloren, hatten dann eben englische Woche im Pokal gegen Holstein Kiel. Dementsprechend zwei Niederlagen in einer Woche. Und dann kamen wir als ja, Gegner und wollten ihnen die dritte Niederlage zufügen, aber ging leider gestern ein bisschen schief, muss man sagen. Zweite Halbzeit ein Klassenunterschied. Rot-Weiß Essen, die ist ja ganz klar mit Aufstiegsambitionen für die dritte Liga.
Ja.
Ich habe es gestern auch schon im Interview mit dem Stadtanzeiger gesagt, dass wir eine gute Mannschaft sind, aber keine Top-Mannschaft. Und deswegen steht Essen aktuell klar vor uns.
Ja, meinetwegen können wir gerne vom Spiel mal wegkommen und über dich sprechen, über deine Karriere. Und da würde ich doch erstmal die erste Frage, die sich da den Laien immer stellt, ist, wann stand denn so fest oder beziehungsweise wann kam bei dir der Gedanke, dass das mehr als nur ein bisschen Kicken mit Freunden ist und dass da vielleicht sogar Profikarriere ansteht?
Ja, es ist witzigerweise irgendwie so ein bisschen, kann man das als Quereinsteiger betiteln, weil ich damals mit 19 in den Herrenbereich gekommen bin, habe dort eigentlich nur in der Landesligamannschaft gekickt. So, ich hatte eine Mannschaft, eine Jugendmannschaft, jahrelang, die immer beisammen waren, das waren alles Freunde von zu Hause. Waren in der Jugend eigentlich recht erfolgreich und der Jahrgang 89 eben ist dann fast geschlossen in die erste Mannschaft gekommen, sind im ersten Herrenjahr dann direkt von der Landesliga in die Oberliga aufgestiegen. Also dann Oberliga Niedersachsen war das. So, und dadurch, dass ich halt recht jung war zu dem Zeitpunkt und eigentlich ganz, ja, geschlagen für die Liga, sage ich jetzt mal, war, hat mich mein damaliger Trainer noch nachnominiert für die U21 Landesauswahl in Niedersachsen. Und da wird immer jährlich dieser Länderpokal dann in Duisburg-Wedau ausgespielt, wo eben ja, Spieler spielen, vorspielen, die noch nicht bei den großen Vereinen unter Vertrag sind und vielleicht noch so eine zweite Chance erhalten, irgendwie da noch reinzurutschen. Witzigerweise habe ich da bei dem Turnier damals meinen damaligen Berater kennengelernt, der den Kontakt hergestellt hat zu Werder Bremen, also Werder Bremens U23, damals dritte Liga. Hat mich da dann über 3 bis 4 Monate präsentieren können, Probetraining zweimal die Woche und ja, somit kam eigentlich alles ein bisschen anders als geplant. Damals war eigentlich angedacht, nach dem Abitur komme ich, ziehe nach Köln, gehe an die Sporthochschule und gehe so meinen entspannten Weg eigentlich nach dem Zivildienst, stand auch noch an. Ja, und in der Nacht- und Nebelaktion bin ich dann eigentlich im Winter zu Hause ausgezogen, habe den Zivildienst vorzeitig beenden können und bin dann nach Bremen gezogen, weil ich im Januar 2010 war das, glaube ich, damals, fast 11 Jahre her jetzt, ja, meinen ersten Vertrag unterschreiben konnte und ja, seitdem bin ich tatsächlich Berufsfußballer und ja. So war
Okay.
mein Werdegang
Ja.
dann.
Du kommst ja aus Buxtehude, richtig?
Genau, ja.
Das ist ja dann eher dann so die große Richtung Hamburg, ja.
Genau. Buxtehude liegt im Prinzip 20 Minuten vor Hamburg.
Genau, ist es ein Problem, wenn es dann halt nach Bremen geht, ja?
Das hat Aus- und Fadenbeigeschmack gehabt, weil ich
Ja.
tatsächlich extremer HSV-Fan war, muss man sagen. Lag jetzt
Okay.
liegt jetzt auch gar nicht daran, dass das zuletzt den Bach darunter ging. Lag ja so ein bisschen daran, dass ich halt weniger Zeit hatte, aktiv zu fahren. Also ich war damals selber, glaube ich, 2, 3 Saisons bei jedem Spiel dabei, egal ob zu Hause oder auswärts. Ich bin international gefahren, war in Budapest, in Porto und habe eigentlich tatsächlich so eine richtige Fankarriere hingelegt. So, und dann bist du auf einmal als HSV-Mitglied bei Werder Bremen unter Vertrag. War schon komisch.
Okay.
aber war ja bestimmt ein ziemlich gutes Gefühl, als dann feststand, dass du jetzt bei Bremen in der U23, auch wenn es nur die zweite Mannschaft ist, aber war da bestimmt ein cooles Gefühl, als dann feststand.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es war für mich erstmal ein Riesengefühl. Ich bin damals auch mit ins Trainingslager geflogen, eben als Probespieler, wo dann eben 7 oder 8 Tage genauer hingeguckt wurde, so ist er jetzt für uns zu gebrauchen oder eben nicht. So, da habe ich mir das erste Mal dann doch ein bisschen Druck gemacht, weil es dann halt für mich ganz klar feststand, jetzt geht es hier um deinen Vertrag oder um möglichen Vertrag. Und als dann eben am Ende des Trainingslagers der Trainer mit mir gesprochen hat damals, Thomas Wolter, und mir eben mitgeteilt hat, pass auf, so und so sieht's aus, wir würden dich gern verpflichten. Ja, war schon eine super Sache einfach, ne? Weil einfach von heute auf morgen geht so ein Kindheitstraum in Erfüllung, den du eigentlich mit damals 19 Jahren schon abgeschrieben hattest, weil die meisten, die dort gespielt haben, die haben überall die ganzen NLZs durchlaufen, die sind seit 5, 6 Jahren, hatten die den vollen Fokus auf diese Karriere eben, die bevorsteht. Ja, aber war cool. War eine sehr coole Erfahrung oder ist noch nach wie vor teilweise eine coole Erfahrung, eben sowas mitzumachen. Und ja, aber auch cool, eben dann auf einmal Spieler vor der Nase zu haben. Damals Sandro Wagner, glaube ich, bei uns dann als U23-Spieler mitgespielt und drei, vier andere, die oben von den Profis regelmäßig runterkamen. Das war schon interessant.
Okay, und das, wie ist dann der Kontakt tatsächlich so in so einer zweiten Mannschaft von dem Profiverein zur ersten Mannschaft? Also, wenn du sagst, okay, da kommen ein paar immer quasi von der ersten Mannschaft, die mittrainieren, aber also gibt es auch immer ein paar, die quasi bei der ersten Mannschaft da mittrainieren aus diesem zweiten Team? Oder also wie kriegt man da einen Kontakt quasi zu der ersten Mannschaft? Wie
Ja, es
funktioniert das?
ist tatsächlich so ein bisschen von Verein zu Verein unterschiedlich, muss man sagen. Also es gibt ja auch genug Bundesligisten, die mittlerweile gar keine zweite Mannschaft mehr haben, weil die ganz klar sagen, pass auf, entweder sind unsere Jungs in der U19 so talentiert und schaffen sofort den Sprung, oder aber sie gehen einen anderen Weg. Ich glaube, Bayer Leverkusen ist ja einer der Clubs, der im Prinzip vor, ich glaube, 5 Jahren haben die sich, glaube ich, gegen die zweite Mannschaft entschieden. Und seitdem gibt es eben nur noch die U19 und die Spieler schaffen entweder den Sprung oder eben nicht. Interessanterweise war meine zweite Station dann eben genau das, was du gerade angesprochen hattest. Ich bin dann nach 1,5 Jahren in Bremen, dritte Liga damals, dann zu Hannover 96 Amateuren gewechselt. Haben mir leider im ersten Jahr das Kreuzband gerissen, oder komplett das Knie zerstört und bin dann, ja, hatte das Glück, dass ich einen Trainer hatte mit Valerian Ismael, der eben ein ähnliches Leid erfahren hat, also auch Knie komplett geschädigt. Der hat im zweiten Jahr dann bei 96 komplett auf mich gesetzt. Ich habe die Vorbereitung ganz gut absolviert, eben nach 8, 9 Monaten Pause oder sogar sehr gut, sodass er mich dann halt dann perspektivisch für den Profikader oben empfohlen hat und war dann das zweite Jahr bei 96 dann ja, komplett oben bei den Profis dabei in der Bundesliga. Es war sogar Europa League-Jahr unter Mirko Slomka damals, war ich ja im Prinzip vierter Innenverteidiger. Damals hat gespielt Eggimann, Hagi und da haben wir noch Christian Schulz. Genau, und im Winter wurde dann noch Johan Giroud nachverpflichtet. So, und ich bin eigentlich im Prinzip die ganze Woche oben, von Montag bis Donnerstag dann bei den Profis gewesen, die 4 Tage zum Training. Habe Freitag Abschlusstraining manchmal bei den Profis mittrainiert oder eben halt bei uns, bei den Amateuren. Habe dann zweite Mannschaft gespielt. Und am Montag ging das dann eben wieder oben los bei den Profis. Also war ganz interessant, sowas mal mitzuerleben. Aber war auch eine recht aufregende Sache, weil auf einmal sitzen eigentlich die ganzen Leute, die du aus dem Fernsehen kennst, direkt vor dir und stehen neben dir in der Dusche. Also, schon witzig. Ja.
Du warst ja auch zweimal dann im Profikader dabei, gegen Leverkusen und gegen Bremen, meine ich.
Genau.
Müsste das gewesen sein? Wie war das? War das Heimspiele für dich? Also waren das dann in Hannover oder
Es war
auswärts?
das erste Mal war zu Hause in Hannover gegen Leverkusen. So, dann denkst du so, boah, geil. Also klar, das war, als ich das erfahren habe, du bist dabei. War erstmal extrem aufregend, das Ganze, weil der Kader wird eben einen Tag vorher bekannt gegeben und du fährst jedes Mal zum Abschlusstraining mit gepackter Tasche, in der Hoffnung, dass du dabei bist. Aber als junger Spieler damals, so ich kam aus dem 23, wie gesagt, gehst du zu 95% der Fälle davon aus, du packst deine Tasche wieder zusammen und fährst nach Hause, weil du nächsten Tag zweite Mannschaft spielen musst. Außer eben vor dem Leverkusen-Spiel, weil ich glaube, einer war gesperrt. Gut, das hatte sich die Woche über schon angebahnt und dann bist du halt eben vom Training aus direkt mit der Mannschaft ins Mannschaftshotel gefahren, hast dich ganz normal aufs Spiel vorbereitet und auf einmal stehst du dann nächsten Tag beim Warmlaufen da vor 50.000 Leuten im Stadion und die rufen deinen Namen beim Aufwärmen. War eine coole Sache auf jeden Fall. So, und dann denkst du auch, boah, geil, jetzt machst du hier ein bisschen, vielleicht, wenn es gut läuft, ein bisschen Prämie. So, ich glaube, dann war relativ zügig 0-1 hinten und dann sitzt du dann, ich glaube, zweite Minute sogar direkt. Und dann sitzt du da und denkst, das kann ja jetzt nicht sein. Aber am Ende ging das dann sogar ganz gut aus und wir haben das Spiel 3-2 gewonnen gegen Leverkusen. Und das zweite Mal war dann für mich echt so eine Bestätigung, weil sich so ein bisschen der Kreis geschlossen hat, weil die zweite Nominierung war dann eben in Bremen, alter Verein, wo dir halt die Chance verbaut wurde, eben Profi zu werden im Prinzip. Und also auf der einen Seite klar Dankbarkeit, weil die mir den Schritt überhaupt ermöglicht haben, in das Geschäft zu rutschen. Andererseits wurde mir nach 1,5 Jahren damals mitgeteilt, so hier geht es nicht weiter. Ja, war dann so ein bisschen Genugtuung, sodass man dann da ausgerechnet auf einmal eine Etage höher im Bundesliga-Kader steht. Aber war
Ja,
schön.
aber hofft man dann, wenn man dann im Kader ist, man sitzt auf der Bank, dass es vielleicht ein ganz utopisch hohes Ergebnis in irgendeine Richtung gibt? Einfach, dass sie, weil ich meine, wenn es knapp ist oder sowas, ist ja eher die Wahrscheinlichkeit, dass man eingewechselt wird, dann eher gering. Aber wenn so, sagen wir, es steht 4-0 nach 60 Minuten oder sowas, dann wird ja schon mal überlegt, ob man vielleicht dann jungen neuen Mann irgendwie mal so einwechseln und ihm ein paar Minuten zu geben. Also da wird man schon drauf hoffen wahrscheinlich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da extrem drauf gehofft, ganz klar. Ich glaube, das wird jedem so gehen, der da auf einmal steht. Ist ein Mix, glaube ich, aus Aufregung und ein Stück weit vielleicht auch Angst. Scheiße, jetzt habe ich hier aber richtig Druck abzuliefern. Aber eigentlich war das mehr Aufregung und Angespanntheit so. Und Hoffnung natürlich auch, aber hat leider nicht ganz sollen sein.
dann ging es ja für dich zu Viktoria Köln, auf die andere Rheinseite. Mhm. Und dann auch Aachen und Oberhausen. Also du hast da so NRW schon so, die ganzen Kultclubs, will ich mal meinen, hast du ja schon so abgegrast, ne?
Ja, also Viktoria jetzt als Kultclub.
Ja, Viktoria nicht, aber Aachen und Oberhausen auf jeden Fall.
Ja, die waren schon. Also nein, Viktoria war damals ein sehr interessantes Projekt. Hat dann ja eben, glaube ich, 6-7 Jahre gedauert, bis sie dann endlich den Aufstieg geschafft haben in die dritte Liga. Damals bei uns Trainer Pele Wollitz, ist euch ja wahrscheinlich auch ein Begriff. So, das war ein sehr interessanter Trainer einfach, das Projekt allgemein. So, wenn man die Namen gehört hat, die damals bei uns im Kader standen mit Albert Streit, Mike Wunderlich, der heute noch da ist, und 3-4 andere Namen, die eben Timo Staffel, die aus der zweiten Liga verpflichtet wurden, dann denkst du dir, boah, also mit der Mannschaft musst du ja auch, da kannst du ja nur aufsteigen. Und deswegen kam eben der Schritt für mich so, wo ich gesagt habe, komm, Köln ist eine geile Stadt, du hattest ursprünglich vor, in Köln zu studieren, das wäre jetzt eigentlich so ein Gesamtkonstrukt, was ich einfach anbieten würde, vielleicht auch dann perspektivisch mit einem Studium, was dann ja auch irgendwann kam. Ja. So, 2 Jahre Viktoria, dann nach 2 Jahren wird bei Viktoria grundsätzlich der Kader einmal kernsaniert, weil Aufstieg wurde nicht geschafft. So, und dann kam, muss ich sagen, so eigentlich mit die schönste Zeit, die ich bisher erlebt habe, weil das war, so in Aachen hat man eine sehr, sehr homogene Mannschaft zusammen, einen Trainer im zweiten Jahr, dann mit Kurt Kilic, der ja dann doch recht lange da war, und eben einfach noch eine Phase, Aachen wurde Vizemeister in dem Jahr, bevor ich kam, und wir hatten die ersten Spiele, die erste Saison hatten wir im Prinzip, glaube ich, einen Zuschauerschnitt von 10.000, glaube ich, oder 8.000, so was für Regionalliga einfach ein Topwert ist. Und aber auch eine geile Erfahrung, sogar mit einem Spiel gegen Köln 2 zu Hause, war damals ein Charity-Game, ging um das Atomkraftwerk in Tihange, was ja stillgelegt werden sollte, oder wofür man halt sich eben eingesetzt hat. Und da haben sie, glaube ich, damals die Karten für 5 Euro verkauft und dann waren sogar beim Regionalligaspiel 23.000 Zuschauer da. Also waren so 3-4 echt coole Sachen. Vorbereitungsturnier mit Olympique Marseille und war doch da Malaga und FC. Haben wir sogar gewonnen mit Alemannia Aachen. Zweimal souverän 0-0 gespielt und im Elfmeterschießen gewonnen. Ja, also war eine coole Zeit. Ging dann leider durch die zweite Insolvenz von Aachen zu Ende. Da konnte man uns Spielern, die dann da waren, keine Verträge mehr anbieten, wo man halt sagt, davon kannst du leben. Und das war bis dahin einfach der Fall, dass wir das alles beruflich machen. Und da brauchst du halt nicht nur 54 Euro, um dich über Wasser zu halten, sondern das soll schon irgendwie im Gesamtkonzept dann passen. Ja, und dann ging es nach Oberhausen. War die längste Zeit, die ich bei einem Verein verbracht habe. Aber auch auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Zeit. Also ich hatte einen Trainer mit Mike Terranova. Ich glaube, jeder Spieler, der unter dem gespielt hat, kann nach mindestens 1 Jahr ein Buch über dem schreiben, weil der einfach, der Mensch ist Wahnsinn, wirklich im positiven Sinne. Sowas von Fußball verrückt, aber auch einfach ein sehr, sehr interessanter Typ so. Und das war eine sehr enge Bindung zwischen uns beiden, schon fast freundschaftlich. Und es waren gut, wir hatten auch eigentlich echt ganz guten Erfolg, sind fast aufgestiegen in die dritte Liga im zweiten Jahr, am letzten Spieltag gescheitert gegenüber Viktoria dann, haben den Niederrhein-Pokal gewonnen, also sogar DFB-Pokal gespielt. War eine coole Zeit. Und aber nach 5 Jahren Autobahn, also A4 Richtung Aachen, A3 nach Oberhausen, ich bin so erleichtert, dass ich jetzt hier in Köln bin und bei Fortuna spiele.
Also war es dann auf der einen Seite schon schwer für dich, dann Oberhausen zu verlassen, aber auf der anderen Seite fahrtechnisch dann besser in Köln zu bleiben?
Ja, also es war, ne, wie man so schön sagt, Abschied mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Waren auf jeden Fall drei richtig coole Jahre, wo ich eben auch dann Kapitän war in der Zeit und schon eine enge Bindung aufgebaut hatte zu dem Ganzen dort, aber ja, leider dann auch durch Corona kam dann eben der Abschied, so keiner wusste, wie es richtig weitergeht, und in der Regionalliga, weil das ja doch sehr viel dann eben abhängig ist von Sponsoren, die zu der Zeit nicht wussten, wie geht es weiter mit meinem eigenen Unternehmen, kann ich dem Verein die Treue halten, Fortuna, muss ich sagen, hat es da sehr gut gemacht. Die haben, glaube ich, nahezu alle Sponsoren behalten, wenn nicht sogar das Netzwerk, glaube ich, noch ausgeweitet in diesem Jahr. Und somit stand relativ zügig fest, wir können so und so planen. Und ja, ich glaube, ich habe auch relativ früh zugesagt. Also der erste Kontakt kam dieses Jahr schon, oder letztes Jahr mittlerweile im April. Und final wurde das Ganze dann ja Ende Mai. So. War dann für mich Erleichterung.
Dann noch mal kurz zu Oberhausen. Du hast ja auch mit Oberhausen hier in Köln gespielt. Wie waren die Spiele da für dich? Also ich meine, ich war sogar einmal live dabei gegen Oberhausen. Wie waren die Spiele für dich hier in Zollstock in der Südstadt?
Also ich glaube, die emotionalsten Spiele hatte ich tatsächlich mit Viktoria damals noch in der Südstadt, weil wir damals ja in einer Liga gespielt haben. Im Pokal haben wir, glaube ich, Fortuna zweimal rausgehauen. Einmal sogar in der letzten Minute im Viertelfinale. Das war Sonntagsschuss, wirst du auch nicht vergessen, so ein Spiel. Und ansonsten, ja, mit Oberhausen hatten wir letztes Jahr nur ein Spiel eben in der Südstadt, weil Fortuna vorher noch Dritte Liga gespielt hat. Witzige Geschichte auch dazu. Bin ich morgens wach geworden, ich brauchte nicht nach Oberhausen fahren zur Anreise, sondern durfte halt hier direkt aufgrund der Nähe direkt zum Stadion fahren und habe auch zu meiner Freundin gesagt, boah geil, heute endlich mal, bist du endlich mal schnell zu Hause nach dem Spiel. So. Ende vom Lied ist, mein aktueller Torwart, Kevin Rauhut, oder damals ein gegnerischer Torwart, schlägt mir nach der Ecke versehentlich mit der Faust so brutal gegens Ohr, dass mein Trommelfell gerissen ist. Ich konnte zum Glück weiterspielen, musste danach aber in die Uniklinik auf dem Sonntag und saß da irgendwie, glaube ich, 2 oder 3 Stunden, weil die da eben noch Untersuchungen machen mussten und irgendwie so eine feine Platte ins Ohr legen mussten. Also sehr unangenehm und ja, aus schnell zu Hause wurden dann 3 Stunden. Aber wir haben gewonnen, das war gut.
Immerhin das. Immerhin noch was Positives. Ja. Ich glaube noch, bevor du dann zur Fortuna offiziell dann gewechselt bist, hat ja der Leiter Sport, Stefan Pukschinski, in dem Interview gesagt, dass du in Oberhausen Kapitän warst, wie du ja eben schon gesagt hast, und dass sie bei Fortuna von deinen Qualitäten schon überzeugt waren und du musstest da musstest sie ja gar nicht noch überzeugen, und auch, dass du menschlich eine richtige Verstärkung fürs Team bist. Wenn man sowas vom Leiter für Sport im neuen Verein hört, ist da auch schon so mit das Beste, was man da im neuen Verein hören kann, oder?
Ja gut, die müssen den Zuschauern wahrscheinlich auch was Gutes verkaufen. Ne? Ich glaube, ich bin ein Typ, der eigentlich in jeder Mannschaft versucht, mit allen Mitspielern auszukommen. Also bei, ja, sag ich mal, 20, 25 Mitspielern, die du eigentlich Jahr für Jahr hast, ist das nicht immer ganz einfach. Weil du hast doch mal den einen oder anderen dabei, mit dem du nicht so gut klarkommst. Ich glaube, das ist auch so eine männliche Sache. Wenn ich jetzt zu Hause bin mit meiner Freundin, die das Zicken anfängt, dann denke ich immer so, warum streitest du? Es gibt keinen Grund zu streiten. Ja. Ich bin allgemein auch so in der Mannschaft. Also ich bin da immer eher der Typ, der eben auf Austausch aus ist und nicht auf Konfrontation geht. Und ja, bin, glaube ich, einer, der eher für die gute Stimmung ist. Und der Erfolg darf niemals außer Acht gelassen werden. Aber ich bin einer, der sagt, komm, wir lassen uns lieber auf einen Spieler in der Mannschaft verzichten, solange das Gefüge untereinander weiterhin passt von der Chemie. Und das ist mir immer recht wichtig. Und ich glaube, da hat der Pukschinski damals dann drauf abgesehen.
Ja, bist ja seit dem Sommer 2020 jetzt bei der Fortuna und bist tatsächlich nach einem halben Jahr schon Kapitän der Mannschaft. Und ist ja schon bemerkenswert. Ja? Also ich finde, ist ja für jemanden, der so kurz in der Mannschaft ist und so weiter und ja, im Grunde ja noch gar nicht jeden so irgendwie gut kennen kann und sowas, noch gar nicht so das Standing eigentlich sich aufgebaut haben kann, dass er dann schon Kapitän wird, ist ja bemerkenswert. Wie kam es dazu?
Also kam zum einen dazu, dass ich war Vizekapitän von vornherein, das wurde damals vom Trainer so festgelegt, kam aber letztendlich dazu, dann, weil der ursprüngliche Kapitän Franco Uzulac jetzt im Winter nach Aachen gewechselt ist, oder dementsprechend das Amt dann niederlegen müssen. Und damit bin ich einfach eine Position nach vorne gerückt. Es hängt auf jeden Fall auch damit zusammen, dass der Trainer neu war im Sommer, weil ich glaube, ein gestandener, oder was heißt jetzt gestandener Trainer, aber ein Trainer, der seit 3, 4 Jahren eben in einem Verein arbeitet, kennt seine Spieler auf jeden Fall deutlich besser als ein Trainer, der neu kommt. Und somit, ich war einer seiner Wunschspieler und wir hatten im Vorfeld relativ viel telefonischen Kontakt, gerade auch was so ein paar Personalien betroffen hat. So, wo er eigentlich ganz, ganz gut Wert drauf legt, so auf meine Meinung, weil ich bin eben jetzt seit 8 Jahren hier in der Region. Ich bin seit 8 Jahren in der Regionalliga West, kenne mittlerweile auch jeden Gegenspieler eigentlich, es sei denn, die sind jetzt Anfang 20 und machen das erste Jahr.
Ja.
Deswegen so ein bisschen ein Bild kann ich mir schon machen von Mitspielern, Gegenspielern. Und ja, ich glaube, das war dann einfach der Erfahrungswert, den der Trainer da in mir gesehen hat. Und ja, ich hoffe, dass wir das auch oder dass ich das einigermaßen gut zurückgeben kann.
ja, Vertrag bis Sommer 2022. Wie sieht es danach aus? Geht es noch weiter mit Fußball, wenn die Möglichkeit besteht?
Ja, ich habe tatsächlich einen Gedankengang die ganze Zeit, der mich nicht loslässt. Und ich glaube, das trifft auch so ein. Ich hoffe, das trifft so ein, weil ich habe eine Klausel im Vertrag. Wenn wir aufsteigen in die dritte Liga, habe ich noch ein weiteres Jahr. So, deswegen, wir hoffen dieses Jahr echt, dass wir da die Tabelle auf Platz 3 abschließen am Ende der Saison. Und nächstes Jahr dann aufsteigen. Also ich habe echt so, ich werde Tag für Tag wach und denke mir immer, boah, nächstes Jahr hast du einfach, also ich weiß schon teilweise, was wir eventuell für Spieler verpflichten. Und wenn das alles so klappt, dann habe ich einfach das Gefühl in mir, geil, du steigst nächstes Jahr auf. Und dann wäre es halt nicht mein letztes Jahr, sondern mein vorletztes Jahr. Und dann könnte ich auch danken sagen, komm, du bist dann 33, dann würde es mir reichen. Und dann würde ich sagen, komm, zu meiner Freundin Kira, wir fahren nach Hamburg oder ziehen nach Hamburg zurück, wo ich eben herkomme und bauen uns da so ein bisschen unser berufliches Netzwerk auf. Also ich bin nebenbei schon ein bisschen aktiv, was vorzubereiten, bin ja eben an der Sporthochschule noch Student gerade. Das zieht sich übrigens auch stark.
Das kann ich verstehen, ja.
Ja, so ein paar Kommilitonen, das ist schon scherzhaft. Unter anderem eben der David Recht, wo der Kontakt ja auch zustande dann kam. Weil wir gar nicht wissen, wie oft der mich schon gefragt hat und wie viele Klausuren hast du noch offen.
Für vielleicht mal Regelstudienzeit, ich weiß nicht, also.
Ja, und ich bin seit Sommer jetzt auch, das war auch mit der Fortuna so ausgemacht, bei einem Sponsor tätig, bei der Swiss Life Select, mache da jetzt derzeit ein Trainee-Programm, um da schon mal so beruflich ein bisschen was vorzubereiten und genau, so ein bisschen vorbereitet wird. Aber trotzdem muss ich ehrlich sagen, wenn du beim Fußball Erfolg hast und gewinnst, gibt es nichts Schöneres.
Das kann ich mir auf niedrigem Niveau auch so denken, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es. Also, ja, ist auf jeden Fall gut zu hören, dass ja, da.
Aber ich kann auch sagen, so, jetzt haben wir vor Essen, ich meine, in Essen, ne, Tabellensituation war ganz klar, so die sind Top-Favorit, die müssen gewinnen, hatten Druck. Davor haben wir zweimal, gut, in Wuppertal war ich nicht dabei, da habe ich krank gefehlt. Die beiden Spiele davor gegen Lotte und Homberg, das sind so Spiele, da denkst du einfach, warum machst du den Scheiß? Also, weil für mich ist klar, wir gewinnen das Spiel. Und am Ende spielst du da zweimal 0-0 oder 1-1. Und das sind so Abende, wo du dir echt denkst, warum das Ganze? Also es gibt auch Abende, da ist das nicht so schön, sowas zu machen.
Okay. Aber ja, schon mal gut zu hören, dass da einen Karriereplan nach der Fußballerkarriere schon bereit liegt. Ja, also ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass ihr den Aufstieg schafft, so als Zollstöckler quasi, so ja, auf der Nachbarschaft.
Hoffentlich dann auch wieder mit Zuschauern, ne?
Das wäre schön. Ja, das wäre gut. Also mein erstes Semester war tatsächlich das Jahr in der dritten Liga und das war schon das ein oder andere Fußballfest dabei, würde ich so sagen. Ja. Also es war schon eine geile Atmosphäre und dritte Liga ist schon
nicht schlecht. Ich meine, gut, aktuell hast du da ja auch keine Zuschauer, deswegen macht das jetzt wenig Unterschied, sag ich mal, zu dem, was wir aktuell spielen, weil das Niveau bei uns doch schon ganz ordentlich ist und man sieht eben ja auch in Pokalspielen, wie jetzt gerade Rot-Weiß Essen in der letzten Runde gegen Holstein Kiel, eigentlich ja nicht ebenbürtig, aber konnten mithalten, haben davor Bayer Leverkusen, Düsseldorf und Bielefeld rausgehauen, also jetzt auch keine Laufkundschaft. Das ist schon ein ordentliches Niveau, was bei uns gespielt wird. Nur eben, wenn dann Zuschauer wieder da sind, ist das, glaube ich, trotzdem geiler, wenn man dann in Dresden spielt, als in Homberg.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Hast du noch eine Frage auf dem Herzen, Marvin?
Nee, ich habe nichts mehr. Ich habe auch nichts mehr hier stehen.
Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, kommen wir doch zum Entweder-Oder-Spielchen. Nochmal kurz erklärt, geben dir zwei Sachen. Du solltest dich, wenn möglich, für eine entscheiden. Mhm. Ich weiß auch schon so vorweg, dass es bei manchen Sachen wahrscheinlich schwierig wird und dass da dann auch dass da vielleicht oder auch die ein oder andere Ausrede kommt. Ist bewusst so gewählt und ja.
Scheiße, das sagt meine Freundin mir auch mal nach. Ich bin um keine Ausrede verlegen.
Ja, dann würde ich sagen, fange ich nochmal an. Ja. Mit einem ersten relativ easy zum Reinkommen. Du spielst ja Innenverteidiger und bei Fortuna wird ja mit Viererkette gespielt.
Ja.
Bevorzugt rechts oder links in der Viererkette? Also innen, rechter Verteidiger?
Links.
Links.
Bist du aber Rechtsfuß, oder? Oder bist du Linksfuß?
Ich bin Linksfuß und rechts ist nur zum Stehen. Beziehungsweise rechts, witzigerweise rechts geht nur per Fallrückzieher. Also ich kann mir links Schwung holen, muss aber mit rechts schießen.
Du hast demnach schon per Fallrückzieher Tor erzielt, ist das richtig?
Habe ich, ja.
War wo? Und war in Aachen zufällig? Weil da war ja deine große, weil ich so gelesen habe, deine große Goalgetter-Karriere.
Ja, da waren ein paar Tore bei, die waren, glaube ich, tatsächlich alle per Kopf. Nee, okay. Fallrückzieher in Oberhausen. Letzte Saison? Ja, ich meine, letzte Saison war das. Ja.
Okay. Cool.
Ja, aber ich meine, wenn 100 Kilo zu Boden fallen, ist das, glaube ich, auch kein Fallrückzieher, sondern eher so ein Plumpsfallrückzieher.
Hast du jetzt gesagt, ja. das könnte vielleicht ein bisschen tricky werden, und zwar Fortuna oder Viktoria?
Fortuna.
Oh, okay. Okay. Machen wir mal kommentarlos weiter. Strand oder Berge?
Berge.
Die Bolognese oder Carbonara?
Ich bin leidenschaftlicher Skifahrer, deswegen immer Berge.
Okay. Spaghetti Bolognese oder Carbonara?
Vorm Spiel ist Tradition, Bolognese zu essen. Wenn wir nach dem Spiel Pasta auswählen müssen, nämlich immer Carbonara. Also auf Rückfahren. Ja.
Okay.
Ja, muss ja vorm Spiel, darf nicht zu viel Kalorien drin sein, ne?
Fahrrad oder Auto?
Auto.
Okay. Messi oder Ronaldo?
Ronaldo. Ist der härtere Arbeiter. Das begrüße ich eher als das Talent.
Okay. Dann jetzt Siegtor in der letzten Minute schießen oder durch eine Grätsche oder Defensivaktion den Sieg in der letzten Minute retten?
Siegtor schießen. Trotz Verteidiger, aber das war. Da habe ich zu viele schöne Momente gerade in Oberhausen erlebt, wo wir in der letzten Minute noch irgendwie den Siegtreffer erzielt haben. Das ist einfach Gänsehaut pur.
Okay.
Entspannt auf der Couch oder mit Freunden oder Freundinnen weggehen abends?
In meiner Single-Zeit mit Freunden weggehen? hat sich aber irgendwann mal geändert.
Okay.
Als Fan, Stehplatz oder Sitzplatz?
Stehplatz.
Jeans oder Jogginghose?
Jeans.
Der Bachelor oder Love Island?
Boah, da habe ich eben gerade schon erfahren. Heute Abend geht Love Island los. weder noch. Also ich muss mich damit mit Händen und Füßen wehren, aber ich glaube, hier läuft heute Abend trotzdem Love Island leider.
Okay, und dann habe ich noch blond oder brünett?
Blond.
Und zum Abschluss, sie liebt den DJ oder egal?
Ist ja beides vom Wendler, ne?
Ja, richtig.
Ich glaube trotzdem lieber, ja, sie liebt den DJ. Ja, ich bin tatsächlich, mich kriegt man mit Schlagermusik, es ist okay.
Oh wow, okay.
Okay. Was ist dein Lieblingstrack?
Lieblingstrack? Boah, ich habe hier eine ganze Playlist. Also ich bin auch fleißiger Mallorca-Fahrer gewesen, wo es noch möglich war, nach der Saison zum Abschluss. Dementsprechend habe ich da, viele Tracks in der Favorite-Liste.
Okay. Hörst du auch vom Spiel, oder?
Nee. Vom Spiel haben wir eine andere Playlist. Also wäre schön, wenn die Playlist nach dem Spiel mal wieder laufen würde, weil was geht nur, wenn wir gewinnen?
Okay.
Ja, ich würde sagen, hast dich gut geschlagen.
Sehr schön, ne?
Und ja, dann bedanke ich mich schon mal fürs Interview und komme jetzt zum Abschluss, zum Tippspiel, was wir jede Woche zum Abschluss machen. Und heute ja, tippst du ja mit. Mhm. Und da bin ich mal gespannt, wie es dann nächste Woche in der Auswertung so aussieht. Wer von uns dreien das bessere Händchen hat, sage ich mal so.
Ich bin gespannt.
Ja, ich auch, ich auch.
So, Freitagabend spielt Augsburg zu Hause gegen Gladbach. Gladbach ein bisschen unter Zugzwang. Ich würde aber tatsächlich auf die Gladbacher gehen. Also ich sage Sieg für Borussia Mönchengladbach.
Ja, ich schließe mich dem tatsächlich auch so an. Die Gladbacher werden in Augsburg gewinnen und ihre Negativserie beenden.
Ja, sehe ich genauso. Also verlorenes Derby im Rücken, Gladbach gewinnt in Augsburg.
Kommen wir zum Samstag. Da steht bei mir Bremen gegen Bayern München ganz oben. Ja, auch wenn die Münchner ab und an mal ihre kleinen Problemchen mit Bremen hatten, sehe ich die am kommenden Wochenende tatsächlich nicht. Und die Münchner werden auswärts in Bremen gewinnen.
Die Meinung teile ich. Also ich glaube, Bayern gewinnt klar in Bremen.
Ja, muss ich auch so mitgehen. Außer Sieg für die Münchner. Weiter geht's. Wolfsburg zu Hause gegen Schalke 04. Ich habe ja jetzt nach der letzten Woche, glaube ich, hat keiner mehr Hoffnung, dass Schalke das noch irgendwie packen kann.
Ja, wobei, die sind ja im Aufwärtstrend, ne? Jetzt hatten sie im Heimspiel schon zwei Torschüsse, also
gegen Mainz. Bergauf, ja. Gegen muss Mainz. In der Situation muss man sich dann alles hangeln, was geht, das stimmt wahrscheinlich. ja, es wird einen Sieg für Wolfsburg geben.
Ja, ich glaube tatsächlich ein knappes Spiel, aber ich bin auch der Meinung, Wolfsburg gewinnt.
Ja, kann ich mich tatsächlich auch nur anschließen. Bisher sind wir uns ja da ziemlich einig. Mache ich gerne weiter mit Mainz gegen Freiburg. Für mich ein sehr spannendes Spiel. Schwierig zu tippen, die Mainzer. Ja, jetzt mit der, ja, mit der fast schon gefühlten Niederlage auf Schalke. Die Freiburger auch immer sehr schwierig zu bespielen. Boah, ich glaube, die Mainzer holen einen Punkt zu Hause. Unentschieden, Mainz-Freiburg.
Janik, was sagst du?
Ich bin am Überlegen gerade. Ich habe das Spiel tatsächlich gesehen jetzt, Freiburg gegen Leipzig. Ich finde, Freiburg spielt extrem, extrem attraktiven Fußball eigentlich. Jetzt sehr naiv verteidigt zwar. Ich glaube, Freiburg gewinnt in Mainz.
Okay, dann haben wir doch hier mal eine Dreierkombi. Ich denke nämlich, Mainz gewinnt zu Hause gegen Freiburg. Mhm. Also da ist alles drin. Das letzte Spiel der Konferenz, Union Berlin zu Hause gegen Köln. Ich denke, dass die Berliner gewinnen werden gegen die Kölner. Auch wenn ich weiß, ob ich das hier laut sagen darf, aber...
Puh, wenn sie beide so spielen wie am Sonntag, dann wird es kein schönes Spiel. Ich glaube, auch da gibt es ein Unentschieden.
Hätte ich auch gesagt, ja. Ich tippe da, wenn ich sogar ein Ergebnis tippen müsste, würde ich sagen, es wird ein 2-2.
Nur sogar ein torreiches Unentschieden, okay.
Ja, ja.
Union. So, kommen wir zum Topspiel. Dortmund gegen die Hertha. Ja, von uns quasi jede Woche angesprochen, die Hertha spielt gar nicht so schlecht. Passt nicht zu ihrem Tabellenplatz. Die Dortmunder mit Verletzungssorgen. Sancho fehlt wahrscheinlich den kompletten März. Ich glaube aber trotzdem, dass auch wenn die Dortmunder Champions League spielen, meine ich, diese Woche.
Ja, gegen Sevilla.
Also gegen Sevilla, ja. Werden sie trotzdem zu Hause gewinnen gegen Hertha?
Ich tue mich gerade schwer. Ich glaube, das gibt einen Unentschieden. Ich glaube, Hertha, die haben einfach einen sehr guten Kader zusammen. Die kriegen es bisher nicht auf den Platz. Ich glaube, die holen einen Punkt in Dortmund.
Okay. Ich denke, es wird einen Heimsieg auch geben für die Dortmunder. Dann geht es am Sonntag weiter. Leverkusen empfängt Arminia Bielefeld. Oh, Bielefeld mit einem neuen Trainer. Ich weiß nicht, ob sie jetzt nach einer Woche Training dann nochmal ein bisschen mehr auf die Beine kriegen können. Ich denke aber, dass Leverkusen zu stark ist und dass sie deswegen zu Hause gewinnen werden.
Ja, gehe ich mit. Also ich tippe auch auf Leverkusen.
Ja, da sind wir uns ja mal nach längerer Zeit wieder einig. Ich glaube auch, Leverkusen gewinnt zu Hause. Bielefeld war einfach ja, zu schlecht am Sonntag, um jetzt Leverkusen da Bedrängnis zu bringen. Kommen wir zum ja, fast schon Topspiel am Sonntag. Leipzig gegen Frankfurt. Zweite gegen den vierten. Auch wenn es mir ein bisschen wehtut, dass die Negativserie der Eintracht, dass ich die jetzt weiter so tippe. Ich glaube, die Leipziger werden zu Hause gegen Frankfurt gewinnen.
Ich bin am Überlegen. Ich tippe auch da unentschieden. Frankfurt sehr, sehr ekelhaft zu bespielen. Leipzig an sich gut offensiv, aber ich glaube, dass die Frankfurter holen einen Punkt.
Gerade auch letzte Saison konnten die Frankfurter die Leipziger öfter mal ärgern. Aber Leipzig ja gerade so gut drauf, deswegen muss ich auch sagen, es gibt einen Heimsieg für die Leipziger gegen Frankfurt. Und dann das letzte Spiel Stuttgart-Hoffenheim. Ich tippe auf ein Unentschieden.
Ich glaube, Stuttgart gewinnt knapp 1-0.
Knapp für Stuttgart. Stuttgart hat zu Hause ja nicht ganz so gut, auswärts besser. Ich glaube, ich tippe auf den Auswärtssieg für Hoffenheim und damit wieder alles drin.
Sehr gut. Eine Frage hätte ich noch, Yannick.
Ja.
Bist du Fan von der Fußballmannschaft, abgesehen von deiner eigenen?
Ich bin ja damals, wie gesagt, lange Zeit HSV-Fan gewesen, hat sich über die Jahre so ein bisschen sensibilisiert, das ganze Thema.
Ja.
Ich gucke mittlerweile tatsächlich, wenn ich Fußball gucke, gerne Dortmund und Leipzig, weil sie einfach richtig guten Offensivfußball spielen. Wenn dann wieder Zuschauer zugelassen sind, tatsächlich am liebsten beim FC mittlerweile.
Ja. Bist du öfter im Stadion dann?
Ich bin gerne im Stadion, ja. Also nicht oft, aber wenn es dann mal passt, dann schon am ehesten beim FC.
Ja.
Das ist ja schon ein schönes Erlebnis beim FC, im Stadion zu sein.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Wenn sie mal nicht verlieren, oder wie meint er das jetzt? Weiß ich jetzt nicht genau.
Oh, naja. Man verbietet sich ja gerne vieles schön, also von daher, ja. auch wenn sie verlieren, ist es auch immer ein Erlebnis. Ja.
Okay, wunderbar. Dann danken wir dir, Yannick, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Hat Spaß gemacht mit euch.
Ja, das freut uns natürlich auch. Und ja, wir hören uns dann wie gewohnt wieder die nächste Woche. Macht's gut und tschüss.